Scheiße war gestern. Der Time for Metal Podcast.
Guten Tag und hallo und ja, herzlich willkommen hier beim Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Mein Name ist Kai und im Normalfall wäre ja der Spätzen hier bei mir, aber der ist leider oder vielleicht auch zum Glück, soll er sich mal erholen im Urlaub. Und aber alleine mache ich sowas hier nicht. Deswegen habe ich mir da tatkräftige Unterstützung gesucht. Und zwar jemanden, der mir heute ein bisschen was über sich und seine Arbeit als Musiker erzählt, und zwar den Robert Klavon. Hallo Robert.
Sei gegrüßt. Wie geht es dir?
Sehr gut geht's mir. Vor allem jetzt heute schön warm draußen. Also nach der Aufnahme geht's gleich noch ein bisschen in die Sonne.
Aha, ja, viel Sonne heißt für mich mal bestes Proberaumwetter, um die Proberaumblässe zu erhalten.
Gehört sich das für musikalische Kellerkinder.
Genau.
sollte ich deinen Namen nennen, würde ich dich einfach Rob nennen, ne?
Ja, das kannst du machen, das machen wir.
Wunderbar.
Meisten auch, oder?
Ja, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wer ist dieser Robert Klavon und was macht der Rob hier überhaupt bei Time for Metal im Podcast? Bevor ich jetzt von dir groß erzähle, schieß doch gerade mal selber los und erzähl doch mal mit ein paar Sätzen, wer du bist, was du so machst.
Ja, das kann ich gerne machen. Also ich bin ungefähr seit 20 Jahren als Musiker unterwegs, arbeite als Musiklehrer hier vor allem im Norden in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Ansonsten bin ich unterwegs mit der Ellie the Fiddle. Die kennen die meisten als Geige von Subway to Sally. Da haben wir eine Band zusammen, wo wir uns der progressiven Rock- und Metal-Musik widmen. Ja. Und ansonsten bin ich momentan Live-Gitarrist bei Joachim Witt, der auch so, sag ich mal, am Rande der härteren Szene unterwegs ist. Und zusätzlich, was sicherlich auch interessant ist, bin Dozent an der Hamburg School of Music und an der Wacken Metal Academy, was eine ganz, ganz neue Geschichte ist. Und da werden wir sicherlich noch ein bisschen drüber sprechen.
Ja, das garantiert steht hier nämlich in meinen Notizen mit dabei. Dann würde ich mal gerade so die Geschichte mal ganz, 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 ganz zurückrollen und einfach mal den jungen Rob mir nehmen. Wie bist denn du zur Musik gekommen?
Wie bin ich denn zur Musik gekommen? Also, ja, ich hatte einen guten Freund, der mich so, also im typischen Teenageralter irgendwie 14, 15, 16 mit Metal quasi angesteckt hat, richtig derbe. Da wurde dann der damals handkopierte Nuclear Blast Flyer irgendwie rauf und runter alles bestellt, was ging irgendwie und den ganzen Sommer lang auf dem Dach irgendwie bei Tetra Pak Wein irgendwie durchgehört und Dosenbier. Und das ist eine Erinnerung, die halte ich ganz, finde ich sehr gut und habe die, da denke ich oft dran, wie cool das war und was man da für tolle Sachen entdeckt hat. Er hatte eine harte Black- und Death-Metal-Phase.
Und irgendwas musikalisch, was sich da bis heute mit begleitet?
Tatsächlich habe ich immer, das sind immer so, wenn man die Sachen, die man in seiner Jugend hört, ne, das ist immer, ja. Die alten At the Gates zum Beispiel höre ich tierisch gerne, so, da kriege ich immer das Gefühl von damals wieder und finde ich auch gitarristisch und musikalisch immer hochgradig interessant. Das höre ich immer gerne noch. Ja, und dann irgendwann, wie das immer so ist, ne, man kann ja kaum Metal hören, ohne dann auch ein Instrument zu spielen. Gibt es ja selten die andere Kombi. Und da war das dann irgendwann dann für mich, dann habe ich angefangen, E-Gitarre zu spielen. Hatte mich davor schon lange mit der Akustikgitarre beschäftigt, zwangsweise. Das wurde dann schnell eine freiwillige Sache, bis dann meine Eltern gesagt haben, hätten wir das bloß nie angefangen. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Und heute stehe ich da, wo ich gerade bin. Das ist oftmals ein krummer Weg gewesen, aber für mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe und mit der Gitarre in der Hand mein Geld verdienen kann, bin ich immer sehr, sehr glücklich.
Ja, also ich glaube, da geht es sicher einigen so, die sagen, okay, sowas würde ich auch gern können. Aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu, wie man sowas auch vielleicht schafft. Du bist Gitarrist bei Ellie the Fiddle, hast du gerade ja schon mal ganz kurz introdiert. Nennt man das so? Ich glaube schon. Ja, introdiert.
Genau.
Und da würde ich gerne einfach mal fragen, wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
Das war relativ früh, da hat Ellie noch Geige studiert hier in Rostock an der Hochschule für Musik und Theater und hat einen Gitarristen gesucht. Und da sind wir dann irgendwie zusammengekommen und das haben wir uns sehr, sehr gut verstanden, sowohl musikalisch als auch sonst. Das hält bis heute an. Und dann irgendwie haben wir dann eben zusammen Musik gemacht und tatsächlich ist das so ein bisschen für uns beide auch so das Vehikel, wo wir neue Sachen ausprobieren. Das hat sich ziemlich verändert von irgendwie so, sag ich mal, Proto-Metal mit leichtem Irish Folk-Einfluss. Momentan sind wir mehr bei der Progressive Rock und Jazz-Ecke angelangt. Und da probieren wir halt viele Sachen aus, auch was uns auf unserem musikalischen Weg immer so Neues einschießt. Da kann man viel experimentieren. Ist wahrscheinlich eher Nischenmusik, aber ja. Eben auch sehr, ja, das füllt einen schon sehr aus. Da kann man viele Sachen dann ausprobieren, die man sonst nicht ausprobieren kann.
Na gut, also quasi eine Möglichkeit, um mal über den Tellerrand hinauszuschauen.
Ja, das trifft's gut.
Ja, gehen wir weiter. Du hast auch von dem Goldenen Reiter erzählt. genau. Du bist Live-Musiker bei Joachim Witt.
Ja, genau.
Magst du da mal ein bisschen ausholen zu?
Ja, das kann ich gerne machen. Also hätte mein damaliges Metal-Ich, was dann irgendwie die ersten Male auf dem Wacken-Festival war und natürlich davon geträumt hat, da auch mal zu spielen, hätte man dem erzählt, das machst du auch, allerdings nicht mit irgendeiner fetten Metal-Band, sondern mit Joachim Witt, dem Goldenen Reiter. Wahrscheinlich, keine Ahnung, hätte ich mich an einer rostigen Gitarrenseite erhängt. Zu Unrecht, muss man sagen, denn mir macht das unheimlich viel Spaß. Oftmals ist es ja gerade so, auch gerade als Berufsmusiker, es macht oftmals mehr unheimlich viel Spaß, Musik zu spielen, auch wenn es vielleicht nicht die Musik ist, die man jetzt, die man privat als Hörer konsumiert. Aber das ist für mich selber ein unheimlich erfüllender Job. Ich habe da mit fantastischen Mitmusikern zu tun, von denen ich sehr viel lernen kann und an denen ich wachsen kann. Das ist ein tolles Produktionsteam. Und Joachim selber ist ein Künstler, den ich als Künstler als sehr integer empfinde und sehr schätze. Und manchmal ist es eben so, dass eben der persönliche Musikgeschmack, wo man so richtig verbrennt, nicht das Gleiche ist, was man denn macht. Aber trotzdem ist es erfüllend und macht Spaß.
Ich denke mal, das ist das Wichtigste an dem Ganzen. Ne? Also jemand, der morgens aufsteht, um seinen Job zu machen, egal ob das jetzt Berufsmusiker ist oder Bürofachangestellter, wenn er morgens aufstehen kann und sagen kann, okay, ich freue mich, meinen Job zu machen, dann hat er eigentlich alles richtig gemacht.
Ja, also ich denke schon, das ist auch so dieses Ding mit Beruf und Berufung. Mhm. Und wie gesagt, das kann kein Geld der Welt kann das kaufen, wenn man diese Erfüllung tatsächlich findet in der Tätigkeit, die man tut.
Ja.
Und das kann ich nur jedem empfehlen. macht vielleicht auch mal Dinge jenseits des persönlichen Geschmacks und dann wird man feststellen, dass man da auch sehr dran wachsen kann.
Zum letzten Release, also es hat ja der Joachim Witt am 8.5.2020 eine neue Platte rausgebracht. Wir haben so einen Versuch, das irgendwie genre-technisch mal aufzudröseln zwischen neue deutsche Welle, Sinti-Pop, Gothic, Rock, neue deutsche Härte, irgendwo dazwischen. Da hat der Kollege, der die Rezension dazu geschrieben hat, in seinem Fazit geschrieben, an den Abgründen der Menschheit, fast ertrunken, kämpft sich Joachim Witt immer wieder aus dem verzweifelten Strudel aus Hass und Verzweiflung heraus und lässt nicht nur die verbitterte Handschrift zurück. Düster und mit vielen negativen Ansätzen lässt er die Hand nicht in der Tasche und zeigt wieder mit dem Finger auf die Schande, die jeden Tag in unserer Gesellschaft wächst. So, das jetzt mal so ganz kurz, ganz grob in drei Sätzen gesagt. Wie siehst du den aktuellen Stil von Joachim Witt? Was ist das für dich?
Ich sehe das tatsächlich auch in der Kreuzung von sicherlich im Gothic Rock und neuer deutscher Härte. Da wäre das für mich musikalisch auf alle Fälle. Die anderen sehr blumigen Worte, da höre ich auf alle Fälle eine Sache raus, die ich auch an Joachim sehr, sehr gut finde und an ihm schätze, dass er eben gesellschaftlich tatsächlich engagiert ist. Der meint das wirklich ernst, wenn er eben zum Beispiel von gesellschaftlichen Missständen redet oder singt oder vom Egoismus und den vielen Problemen, die so da sind. Ich habe ihn immer als sehr reflektiert, was das angeht, immer kennengelernt. Und der kümmert sich auch um seine Musiker, muss man sagen, gerade jetzt auch in der Corona-Krise. Joachim, du bist ein geiler Typ. Ich freue mich auf die nächsten Konzerte. Das mal so am Rande. Also das ist immer eine schöne Sache, wenn es eben nicht nur so auf dem Papier steht, so, ne, oder man sich damit schmückt, sondern den habe ich so empfunden, der meint das ernst. Und das ist immer künstlerisch immer sehr integer. Ja,
also Das ist leider Gottes manchmal, bei manchen Künstlern, die ich auch kennenlernen durfte, ist das wirklich so, dass sich das beibehält. Aber es gibt halt einige, die dann irgendwie so nach oben hin einfach vergessen, dass sie einfach ganz normale Menschen sind. Ne?
Soll es auch geben.
Ja, anschließend würde ich sehr gerne mal ein bisschen von dir wissen. Du bist Dozent an der Rock- und Pop-Schule in Rostock. Du bist also demnach selber Berufsmusiker und Dozent. Wie kamst du dazu? Ich sag mal, hast du die Schule aufgemacht? Bist du dann nur Dozent oder, also Anführungsstrichen, nur Dozent?
Da bin ich aufgemacht hat jemand anders, mein guter Freund Jack Hensel, der irgendwann, da war ich auch relativ jung, hat er mir die Chance gegeben, da unterrichten zu können. Zu der Zeit hatte ich schon so meine Sporen hier in Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen verdient. Das hält bis heute an. Das ist eine ganz normale Musikschule, wo ich halt wirklich unterrichte, so ich sag mal, den Achtjährigen bis hin zu dem etwas älteren Kaliber, die nochmal die Bands aus ihrer Jugend nachspielen wollen. Und natürlich jeder, der ein Metal-Shirt anhat irgendwie und lange Haare, der landet irgendwie zwangsläufig bei mir zum Verarzten. Und das sind mir natürlich, ganz ehrlich, das sage ich jetzt natürlich nur hier, sind mir natürlich auch die Liebsten.
Wenn du beim Jazz-Podcast bist, sagst du natürlich, wenn da ein Jazzmusiker kommt, das ist der Liebste.
Witzigerweise finde ich das gar nicht mehr so, liegt das gar nicht so weit auseinander. Also ich habe natürlich auch, gerade wenn man Berufsmusiker ist und über Musik redet, kommt man irgendwann dahin, eben dass eben zum Beispiel Jazz gehört immer zur musikalischen Ausbildung immer so mit dazu, weil das ein unheimlich gutes Tool gibt, jetzt mal abgesehen davon, dass man jetzt im Metal weniger mit irgendeinem Swing-Rhythmus spielt oder so, aber das bietet uns einfach ganz, ganz tolles Werkzeug, um über Musik zu reden und darüber zu reden, wie Musik funktioniert. Ne? Und da ist eben die Jazz-Didaktik eben ein ganzes Stück weiter. Beziehungsweise ist wahrscheinlich für die populare Musik einfach die Theorie oder das Vokabular, was sich entwickelt hat, wo man am besten eben darüber reden kann.
Ja, also quasi so mit die Kernwurzeln, woher das Ganze eigentlich alles kommt.
Ja, also sicherlich kann man da auch eine Linie ziehen, irgendwie eine historische Linie ziehen, irgendwie, wenn man so beim Blues irgendwann mal abbiegt. Aber eben, tatsächlich eben gerade, wenn es um wirklich harte musiktheoretische Fakten geht, ne, wenn wir über Funktionsharmonik sprechen, über Intervalle und so weiter. Und da analysiert man oder schaut, warum funktioniert Metal Riff, warum funktioniert das in Phrygisch dominant und wo ist das tonale Zentrum und bla bla bla. Auf die gleiche Art und Weise, wie man das auch im Jazzstück macht.
Also demnach, wir sind im Viervierteltakt, wir sind quasi bei einer Musik, die natürlich irgendwo, ich sag mal, einen ähnlichen Aufbau hat, zumindest vom Grundprinzip. Ja. Und natürlich, klar, ich meine, da ist ja so, und jetzt darf mich keiner steinigen, bitte, Popmusik und Metal doch relativ nah aneinander.
Es klingen Töne, ne? Irgendwie, und das soll ja der Musik zu eigen sein, habe ich mal gehört, dass da Luftmoleküle in Schwingung versetzt werden. Ich glaube, das war mal die Definition, die Franz Zappa gebracht hat. Ich glaube, im Kontext, was ist ein Komponist? Das ist jemand, der Luftmoleküle in seinen Willen aufzwingt. Und das finde ich immer, da denke ich mal oft dran, gerade wenn es dann irgendwie darum geht, irgendwie, dass man nicht allzu sehr irgendwie, keine Ahnung, dass das Ego irgendwelche Höhenflüge macht. Was machst du eigentlich? Du bringst Luftmoleküle zum Schwingen. Was für ein Beruf soll das denn bitte sein?
Ja, gut, andere bringen Metallstifte in Beton. Ja? Also.
Ja. So, klingt ähnlich. Okay. Ne?
Also ich sag mal, jetzt unabhängig jetzt von der Rock- und Pop-Schule in Rostock, bist du ja noch Dozent in Hamburg. Denn da gab es jetzt eine, also allgemein gibt es da die Hamburg School of Music und die FH Heide, die jetzt gemeinschaftlich eine Kooperation gestartet haben mit dem, ich würde mal sagen, unbekanntesten deutschen Festival überhaupt, und zwar dem Wacken Open Air. Beziehungsweise mit der Wacken Foundation. Genau. Wacken Foundation, und da kann man sich jetzt zum Berufsmusiker, Moment, das habe ich aufgeschrieben, professioneller Musiker im Bereich Metal ausbilden lassen.
Ja.
Wie stelle ich mir das vor? Was ist das?
Ja, also wir haben in Hamburg an der Hamburg School of Music halt schon lange Erfahrung damit, mit einer Berufsausbildung für Musiker. Die dauert 2 Jahre, und das ist eben in Deutschland auch noch an einigen anderen Städten gibt, eben eine ganz normale Berufsausbildung mit dem Schwerpunkt eben auf Rock, Pop, Jazz. Und es traf sich dann eben so, dass das vor einiger Zeit eben diese drei Player zusammenkamen, die Wacken Foundation, die Hamburg School of Music und die FH Heide. Und die Idee geboren wurde, warum gibt es denn sowas nicht, eine Berufsausbildung für Musiker eben mit Metal-Schwerpunkt? Das ist eine Sache, die hat man irgendwo anders maximal irgendwie als Spezialisierung irgendwo mal mit drin. Aber direkt den Fokus darauf zu legen, das fanden alle, dann ist es eine sehr gute Idee. Und gesagt, getan, wurde dann fleißig in die Hände gespuckt und wir haben jetzt im vergangenen Jahr haben wir dann gestartet, mit die ersten erstmal das Ganze bekannt zu geben und mit ein paar Workshops mit bekannten Musikern aus der Szene den Grundstein zu legen und wollen jetzt am 1.10.2020 mit der Berufsausbildung anfangen. Die ist BAföG gefördert und ist anerkannt und geht, wie gesagt, 2 Jahre und richtet sich eben an den Musiker, der eben sich auf Metal und im weitesten Sinne, natürlich steckt da auch Rock mit drin, spezialisieren möchte.
Das heißt dann für mich, dass ich quasi mir überlegen kann, dass ich im Oktober einen Trip nach Hamburg mache und da mich einfach anmelde, obwohl ich quasi bisher ja mal ein bisschen Bass gespielt, aber eigentlich nicht wirklich Ahnung habe.
Mhm. Du würdest natürlich vorher eine sogenannte Aufnahmeprüfung machen.
Okay.
Das klingt erstmal schlimmer, als es ist, denn da kann man sich auch drauf vorbereiten. Wir haben das sogenannte Vorbereitungsjahr, wo man sich eben dann eben genau nochmal, wo dann ja eben genau darauf vorbereitet wird. Du lernst dann genau, worauf es ankommt, wenn du die schriftliche Prüfung dann zum Beispiel machst. In Gehörbildung und Harmonielehre, das gehört dazu. Und natürlich auch eine Praxisprüfung am Instrument in deinem Haupt- und Nebenfach. Da sieht es eben so aus, dass Hauptfach wirklich die Instrumente sind, die wir im Metal halt haben. So das typische Gitarre, Gesang, Schlagzeug, Bass. Keyboard ist auch noch mal drin. Und im Nebenfach wird es in den meisten Fällen dann eben das Keyboard beziehungsweise das Piano sein. Weniger deswegen, weil wir irgendwie finden, dass irgendwie Metal unbedingt überall ein Keyboard mit rein muss. Das ist ja durchaus fraglich manchmal. Sondern einfach vor allem deswegen, weil eben sich an der Tastatur eben unglaublich gut, weil man sehen kann, wie Musik funktioniert und sich Musik einfach gut erklären lässt an der ganzen Geschichte. Aber auch deswegen, weil das Keyboard eben für den professionell arbeitenden Musiker auch ein wichtiges Tool ist, sei es fürs Arrangement, sei es fürs Songwriting. Das gehört so ein bisschen mit dazu.
Ja, dann sag ich mal so, warum brauche ich eine Ausbildung im Bereich warum muss ich ein ausgebildeter Berufsmusiker sein, wenn doch eigentlich so, wenn ich überlege, so wie viele Bands machen das, weil sie es einfach können, ne? Also sagt derjenige, gut, ich lerne jetzt mein Leben lang, spiele ich ein bisschen Gitarre jeden Tag, so meine 3 bis 15 Stunden und gründe eine Band, werd bekannt und verdiene darüber meine Brötchen. Was macht da den Unterschied zwischen dem Freelancer und dem Berufsmusiker?
Das sind ja jetzt fast, würde ich fast sagen, 3 verschiedene Sachen. Ne? Also die erste Sache zum Beispiel, gibt es ja durchaus Situationen, man gründet so seine Band, das haben wir alle wahrscheinlich irgendwie gemacht.
Ja.
Und versucht dann damit irgendwie ein bisschen was zu reißen. Und dann ist es oftmals die Sache, wie flexibel ist man, wenn man in seiner Band lernt, Musik zu machen irgendwann? Vielleicht stößt man irgendwann dann durchaus an seine Grenzen. Was passiert zum Beispiel, wenn du einen Anruf bekommst und es heißt, übermorgen die und die Band, da ist der Gitarrist ausgefallen, kannst du dir die Songs draufziehen, irgendwie in der Nacht- und Nebel-Aktion und morgen mit uns auf der Bühne stehen. Wir haben irgendwie eine bis keine Probe und los geht's.
Okay.
Ne? So eine Dinge passieren andauernd. Und sind die Skills dann dafür da, ne? Oder beziehungsweise, also das ist so eine Situation. Die zweite Geschichte ist natürlich die, ich gebe dir völlig recht, dass gerade in unserer Szene, ganz egal, ob wir Metal machen oder was anderes, auf das Papier wird oftmals weniger geguckt als auf das, was du schon geleistet hast oder beziehungsweise ob du ein zuverlässiger und flexibler Typ bist. Aber was eben so eine Ausbildung einem geben kann, ist zum einen, wir haben also eine ganze Menge Geschichte, die ganze Menge Fächer mit drin, die sonst normalerweise nicht so auf dem Plan sind. Zum Beispiel haben wir Gehörbildung mit drin. Gehörbildung ist eine Sache, die als Musiker bei den meisten also ein bisschen sträflich behandelt wird, aber so ein bisschen, für mich ist es immer ein bisschen die Superkraft des Musikers, oder? Deine geile Superheldenkraft. Wie gut du hören kannst tatsächlich und wie gut du funktionieren kannst. Das beschleunigt so viele Sachen. Das hilft dir bei der Improvisation, das hilft dir, wenn irgendwas schief geht und aus irgendeinem Grund das Keyboard einen Halbton zu tief anfängt, das hilft dir beim schnellen Rausarbeiten und Raushören, wenn es eben heißt, übermorgen musst du mit der Band auf der Bühne stehen, lernen mal 20 Songs. Das sind viele Sachen, wofür das wichtig ist. Dann haben wir eben so Sachen wie Musik und Business, Self-Management, Stage-Presence, Band-Performance, Pädagogik. Als Berufsmusiker wirst du den Apfel eben beißen müssen und dich damit auseinandersetzen, dass Unterrichten einfach immer ein fantastischer Income-Stream ist, der in den meisten Fällen regelmäßig ist. Solche Geschichten gehören da überall mit rein. Und eben ne, so dieses einfach nur sein Instrument zu spielen, ist eben nur ein kleines Stückchen der Torte. Und es wird natürlich völlig vorausgesetzt, dass du dein Instrument sehr, sehr, sehr gut spielen kannst, damit du deine musikalischen Aufgaben lösen kannst. Aber eben, das Wort professioneller Musiker da so ein bisschen mit reinzubringen, gehören da eben noch eine ganze Menge Skills mehr mit
dazu. Das heißt also, ich lerne, also zusammengefasst, was du jetzt gerade gesagt hast, also das Komplettpaket, um im Nachgang mich vielleicht selbstständig machen zu können oder mich anzubieten für, so wie du das machst, bei einer Musikschule oder anzubieten und zu sagen, okay, wenn jemand mein Instrument, was ich beherrsche, spielen lernen möchte, der kann sich bei mir melden und man kann mit einem Stundensatz oder wie auch immer das verrechnen. Und aber auch sowas wie, dass es Möglichkeiten gibt, als Gastmusiker irgendwo aufzutreten.
Genau, das ist ja durchaus üblich, ne, dass man als Subgitarrist auch durch die Gegend gereicht wird, beziehungsweise Studioarbeit ist noch eine wichtige Geschichte, ne, dass du eingekauft wirst und für Plattenaufnahmen dann zur Verfügung stehst.
Aber sagen wir mal andersrum, wenn ich jetzt, sagen wir mal, meine Band hätte genau die Herausforderung, da wäre der Gitarrist jetzt, nehmen wir mal was nicht so ganz so Schlimmes, heute Morgen nicht mehr aufgestanden, weil er gestern zu lange ins Glas geguckt hat. Und ich brauche jetzt dringend einen neuen Gitarristen. Gibt es eine Datenbank oder wo holt sich die Band irgendwie die Informationen her?
Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Ich bin mir sicher, dass es auch Datenbanken gibt. Ich glaube, da habe ich mit Sicherheit schon mal auch was gesehen, auch Forengruppen wie bei Facebook oder so. Aber meistens ist es ja auch so, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man sich 2 Jahre jetzt so eine Ausbildung widmet, muss man sich vorstellen, da ist man 2 Jahre lang auch mit gleichgesinnten Leuten zusammen und dann gerade durch dieses Netzwerk, was wir haben, mit der Wacken Foundation zusammen und auch mit der Hamburg School of Music, die eben auch in der Musiker- und Live-Szene in Hamburg halt schon seit Jahren verankert ist. Viele unserer Absolventen sind eben in der Musikszene angekommen, spielen in Musicals und bei Theatern und sind auf Bühnen unterwegs mit bekannten Musikern oder selber bekannt geworden. Man baut sich auch ein Netzwerk auf und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, da habt ihr ja schon mal von gehört, dass Networking ein essentieller Bestandteil ist, auch der eigenen Musikerkarriere. Und da kann man natürlich eben gerade durch diese gute Vernetzung innerhalb der Wacken Metal Academy mit der Wacken Foundation zusammen eine ganze Menge profitieren.
War der Unterschied dann zwischen dem, ich lasse mich ausbilden bei der Hamburg School of Music und ich lasse mich ausbilden bei der Wacken Metal Academy, ist der Unterschied, dass da höchstwahrscheinlich eher ein Netzwerk im Metal-Segment mit hintersteckt und dass man vielleicht auch den großen Vorteil hat, sich auf dem Wacken Open Air mal präsentieren zu können.
Ja, also durch die enge Zusammenarbeit mit der Wacken Foundation finden da natürlich auch Veranstaltungen statt, parallel zum Festival und auf dem Festival, wo dann eben, so ist es ein bisschen angeplant, dass wir da eben auch Auftritte machen können, dass die Bands sich präsentieren können, die sich zum Beispiel an der Academy finden, dass da Workshops abgehalten werden können mit hochkarätigen Gastdozenten, die zum Beispiel die Wacken Foundation beisteuern kann, die genau aus der Szene kommen, die quasi direkt von der Bühne rauf runter eben in den Workshop-Raum kommen und dann eben unseren interessierten Studenten dann eben the real deal so ein bisschen nahe bringen, ne? Wie es eben wirklich läuft, beziehungsweise und das eben nicht nur, was Themen angeht, wie spielst du das geilste Sweep-Picking irgendwie, ne, von dem, der es dann richtig gut kann, sondern auch zu Sachen eben, wo ich schon mal vorhin so ein bisschen angeteasert habe, wenn es eben um die Business-Geschichten ging, um Recording, um Musikproduktion, ja. um die Selbstvermarktung,
alles solche Geschichten. Wenn man dann mal sich überlegt, okay, sagen wir mal, ich hätte jetzt mal 2 Jahre bei euch gemacht, und mache mich selbstständig und Co. Dann geht's ja eher darum, okay, wie schaffe ich das im ersten Jahr? Gehen wir mal so ganz hypothetisch. Was ist denn so für euch der Idealplan, wenn man hypothetisch danach sich selbstständig macht? Ist das so wirklich, man wird ganz, klingt jetzt vielleicht zu simpel, Gitarrenlehrer oder Instrumentlehrer, Musiklehrer, mhm. Und hat quasi Spaß mit einer Band? Oder wie machst du das? Also wie machst du das mit der Musik Geld zu verdienen?
Wie ich das mache, ja, das sind, man tanzt auf sehr vielen Hochzeiten, ne? Also dann, eine Sache ist einfach so, dass das kann man nicht verschweigen, das muss man eben auch sagen. So richtig, richtig reich werden die wenigsten, beziehungsweise gar keiner. Harte Arbeit und Leidenschaft sind, glaube ich, die wichtigsten Geschichten, die dahinter stehen. Man muss das wirklich wollen. Das muss man vielleicht auch mal ausprobieren, ob das eine Sache für einen selber ist. Aber ich habe immer das Gefühl, die Leute, die diesen Weg gehen, die hält nichts davon ab. Also egal, wie krumm der Weg ist, am Ende kommen die immer an diesen Punkt an, wenn man das so ein bisschen in sich trägt. Ja, du wirst wahrscheinlich viele Dinge machen müssen. Vielleicht, also mit Sicherheit ist diese Unterrichtengeschichte ist eine tolle Sache. Und wenn ich an unsere Absolventen mir angucke, sind die Biografien halt genauso. Hat jeder sein eigenes Ding. Das ist ziemlich unterschiedlich. Der eine ist dann plötzlich mit seiner Band unterwegs und der nächste, der macht dauernd Sideman-Jobs oder ist im Studio unterwegs. Der nächste startet vielleicht dann, geht in eine Recording-Geschichte mit rein. Also da ist unheimlich viel, je nach Typ. Das ist schwer zu sagen, wie das dann tatsächlich aussieht. Wichtig ist, dass wir eben das Handwerkszeug vermitteln und da hat die Hamburg School of Music eben auch eine lange, lange Tradition und eine sehr, sehr gute Quote von Studenten, die eben im Musikbusiness ankommen. Und wir freuen uns sehr, das Ganze jetzt ein bisschen metallifizieren zu können.
Metallifizieren ist ein tolles Wort. Wenn man überlegt, was es alles in Deutschland für Festivals gibt und Co., ist das Wacken Open Air natürlich ein ganz, ganz großes und natürlich eine Zusammenarbeit super, super interessant, also auch für jemanden, der Metal-Hörer ist und Metal-Fan ist und selber in der Szene unterwegs ist. Sicherlich ist es eins der Festivals, die man niemals außen vor lassen dürfte. Was war denn das letzte Festival, wo du gewesen bist?
Wo ich gewesen bin, das letzte Festival, das war tatsächlich also auch eher hinter der Bühne. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das Mira Luna oder tatsächlich das Wacken-Festival war, was wir jetzt vor Ausbruch der Corona-Krise noch gespielt haben. Aber als Besucher das letzte Festival, da muss ich ein bisschen zurückdenken. Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Das weiß ich nicht, da komme ich nicht drauf. Das ist schon ein bisschen her.
Aber da hast du genau den Punkt auch getroffen, der mir gerade nicht einfallen wollte. Und zwar gibt's ja, ich sag mal, leider ein Thema dieses Jahr, worüber wir alle reden müssen und nicht dran vorbeikommen. Und ich freue mich schon auf den ersten Podcast, wo Corona nicht mehr das Thema ist.
Oh Gott, bitte, ja.
Aber die Frage ist, wie genau seid ihr da vorbereitet, wenn es, sagen wir mal, blöderweise 2021 zu Corona-Krise Welle 15 kommt? Kann man dann trotzdem seine Ausbildung da weiter fortsetzen? Habt ihr da schon, ich sag mal, einen Masterplan?
Ja, also mehrere Sachen, die ja passieren. Wir haben jetzt also vor kurzem haben wir schon angefangen oder haben wir Workshops gemacht, die tatsächlich komplett online stattfanden, über die einschlägigen Tools mit mehreren Leuten und auch einzeln. Mäßig hatten wir jetzt gerade einen schönen Workshop zum Thema Sweep-Picking für Gitarristen. Das war ganz interessant. Ansonsten findet momentan jetzt auch während der Corona-Krise findet der Unterricht digital statt. Für die das wollen. Das ist eine Sache, wo glaube ich, das ist natürlich nicht der Zustand, mit dem jeder glücklich ist momentan, ne? Also es lässt sich eben in dieser Unterrichtssituation, auch wenn man Workshops macht, geht nichts über diesen Punkt hinaus, wo man also wirklich einander gegenüber sitzt. Da findet viel Kommunikation statt, die eben so von Kamera zu Bildschirm irgendwie nicht stattfinden kann. Und gerade Kommunikation in beide Richtungen ist gerade für eben so eine Lehrsituation unheimlich wichtig. Nichtsdestotrotz haben wir eben unsere Infrastruktur und auch unsere Konzepte dahingehend verändert und aufgebaut, dass wir auch unseren Unterrichtsinhalt komplett digital abbilden können. So, also jetzt sind wir da kann ich, das ist noch nicht ganz spruchreif, aber wir sind ein paar mit jemand sehr Interessantem, auch aus der Metal-Szene, der einen bekannten Namen hat, dabei, was zu entwickeln. Okay. Was da eventuell noch ein bisschen weiterführend ist. Da kann ich aber noch nicht, ich darf noch keinen Namen nennen.
Ah, Mist.
Das ist noch nicht spruchreif, das ist total ärgerlich. Möchte ich so gerne, es liegt mir so auf der Zunge.
Aber nagel ich dich darauf fest, dass wir das auf jeden Fall als Erste erfahren. Dass wir das bei uns auf Time for Metal EU natürlich in die News packen werden.
Ja, da werde ich natürlich, da werden wir mit Sicherheit in Kontakt bleiben.
Ja, klar, gerne.
Ja, ansonsten, wie gesagt, eben diese Geschichte 1:1 ist natürlich da, das wollen wir alle haben. Wir hatten ein paar schöne Workshops, gerade auch mit, wir hatten Matthias Eklund von Free Kitchen, wem das ein Begriff ist, zu einer meiner Lieblingsgitarristen, muss ich sagen. Dann hatten wir auch den Linus Klausenitzer von, also man muss ja sagen, ehemals Obscura, jetzt ist er ja bei Obsidious. Und witzigerweise dann Christian Münzner, der ja irgendwie jetzt wieder bei Obscura zurück ist. Also irgendwie haben wir so eine leichte Tech-Dev-Schiene da irgendwie. Also das waren Sachen, das werden wir auf alle Fälle so immer weiterführen. Das gehört zur Ausbildung mit dazu, dass wir also immer Leute aus der Szene haben, die was können und die dann da definitiv immer mit eingebunden sind. Und ja, und auch im Prinzip sowas kann natürlich auch immer online stattfinden. Da ja, also ich glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich diese Krise, da wird ja viel drüber geredet, jetzt auch in der Musikerszene, dass eben im Prinzip arbeitet ja jeder gerade dran, sich damit zu arrangieren. Und man kommt ja zwangsläufig gar nicht drum rum, sich damit auseinanderzusetzen und neue Wege zu suchen und neue Möglichkeiten eben, seine Lehrinhalte, seine Musik, seine Kunst, was auch immer, an den Mann zu bringen und irgendwie eben neue Wege zu erschließen. Und mit allergrößter Sicherheit, bin ich also felsenfest überzeugt davon, wird das die Musiklandschaft und auch die Konzertlandschaft verändern. Genau wage ich nicht zu prognostizieren, aber mit Sicherheit wird es nach der Corona-Krise, möchte ich behaupten, anders sein als vorher.
Also wenn ich jetzt überlege, jetzt haben wir heute Donnerstag, den 30. Juli, wo wir diese Aufnahme machen. Und jetzt gerade, also jetzt ist gerade 13.30 Uhr ungefähr durch. Und so in 2,5 Stunden startet der zweite Tag vom Wacken Worldwide. Also meiner Meinung nach wird sich da sicherlich einiges tun, ne? Also allein dadurch, dass die Technik jetzt viel Technik angeschafft worden ist und auch viele verstanden haben, dass man zum Teil sich auch eine Live-Erfahrung nach Hause holen kann, die sicherlich die Live-Erfahrung vor Ort nicht ersetzen kann. Zum Beispiel Möglichkeiten gibt, wenn jemand im Krankenhaus ist oder jemand, der es einfach nicht schafft, in Mexiko am Strand zu sein, warum auch immer, kann er sich zumindest von zu Hause aus ein paar Eindrücke mit nach Hause holen.
Also ich gebe dir mit Sicherheit recht, was eben zum Beispiel Krankheit angeht oder ähnliche Geschichten, dass man da die Möglichkeiten einfach erhält. Allerdings, wer in Mexiko am Strand sitzt, ne, und dann nicht auf dem Festival ist, obwohl das sein könnte.
Na, sagen wir mal andersrum. Aber was ist, wenn das Konzert in Mexiko stattfindet und ich möchte es zu Hause haben? Ne?
Ja, da hast du mich. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wobei ich natürlich eben, worüber reden wir? Ja. Wir reden über Metal, ne? Und für mich ist es immer sehr, sehr unmetal oder auch, da ist einfach das Spirit nicht da, weil ich so zum Beispiel, ich habe auch ein bisschen in diese Wackengeschichte reingeschaut, das ist tierisch, was die auf die Beine gestellt haben. Wenn ich vor meinem Bildschirm sitze und dann über meine Boxen dann eben was höre, das ist nicht das Gleiche, als wenn ich da einen Gitarrensound aus dem Verstärker habe oder eben einen Live-Sound. It's not the real deal. Verdammt. Da will man eigentlich, man will doch mehr, ne? Also wie dieses am Handy hören oder am Tablet oder am Rechner. So, ich persönlich finde das sehr, sehr unmetal, aber trotzdem Hut ab, vielen Dank. Also ich freue mich immer, habe mich sehr gefreut über diese Wackengeschichte, irgendwie das zumindest die juckende Stelle, die man hat jetzt so, wo das Wackenfestival fehlt, die wurde zumindest ein bisschen gekratzt.
Jetzt muss ich mal gerade mal gucken, ob du darauf eingehst. Mir ist aufgefallen, dass es wird ja anmoderiert von Markus Kafka. Und ich persönlich finde das sowas von unpassend. Ich finde, Markus Kafka ist halt nicht Metal. Also ich weiß, er hat Rock am Ring früher moderiert. Ich weiß, ob er es heute noch macht.
Wie hieß ja früher diese, der hat auch so eine Metal-Sendung mal für MTV gemacht oder so, ne? Ja, und das, da hat er sich schon immer so ganz böse in die Nesseln gelegt. Also glaube ich, das ist so der Grundtenor gewesen. Ich hatte zumindest immer so ein paar Fremdscham-Momente.
Also er ist ja ein guter Moderator, so ist es nicht. Also die einzige Sache ist, ja. Also ich persönlich hätte es, glaube ich, bei Weitem besser gefunden. Liebe Wacken Worldwide, ladet doch euch einfach einen Musiker ein, der das moderiert. Da gibt es genug, die das können. Das hat Metal Francie zum Beispiel auch vorgemacht mit der Britta Gertz von Cripper. Und das ist super, hat super geklappt. Also warum man dann sich einen Markus Kafka ranholen muss, der vielleicht in der Szene nicht als nennen wir mal nicht true ankommt.
Das gesagt.
Naja gut, kleiner Tipp von uns.
Ja. Ach, letztendlich, da kann man sich ja viel drüber streiten. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen altersgnädig geworden, was angeht, so, ne? Aber ich meine, ich sitze im Glashaus, ne? Ich spiele mit Joachim Witt auf Wacken. Das finden auch nicht alle true.
Apropos true, wie schafft man denn dich true zu, dass du true bleiben darfst? Und wie kann man dich unterstützen, so ganz persönlich?
Unterstützen. Also viele lassen sich ja irgendwie, also ich finde unterstützen, mich unterstützt zum Beispiel, würde sehr unterstützen, rege Aufmerksamkeit für die Wacken Metal Academy, die würde mich persönlich unterstützen, und zwar nicht nur, vor allem eben, weil das ist mein, da steckt mein Herzblut drin gerade, da steckt von vielen Kollegen das Herzblut drin. Wir sind fest überzeugt davon, dass wir eine riesengeile Sache da auf die Beine gestellt haben. Es ist eine einmalige Geschichte, mit Wacken im Hintergrund sowas aufzuziehen. Und Leute, schaut euch das an, schaut euch die Webseite an, Wacken Metal Academy, folgt uns auf Social Media, Facebook, Instagram, und guckt, da ist mit Sicherheit auch mal für Leute, die sich nicht für die Berufsausbildung interessieren. Wir organisieren Workshops, die auch open for all sind. Wer auch nur ein bisschen irgendwie das Gefühl hat, er wird Musiker und er muss diesen Weg gehen und sich für Metal interessiert, macht einen Termin mit uns, ruft uns an oder informiert euch. Das ist eine einmalige Sache, und das würde mich freuen und das würde mich unterstützen, und
Also demnach, also wir packen natürlich die ganzen Links in unsere Shownotes mit rein. Also bevor ihr da jetzt euch, vielleicht solltet ihr den Podcast beim Autofahren hören, so wie ich gerne Podcasts höre, oder beim Laufen, dass ihr euch jetzt nicht anhalten müsst. Ihr könnt einfach weiterlaufen oder weiterfahren und im Anschluss einfach in die Shownotes gucken. Da sind die ganzen Links mit hinterlegt. Ja.
Genau. Wacken-metal-academy.com.
Oder so. Das kann man sich sogar merken.
Genau.
Glaube ich. Sage ich mal so abschließend so die Frage, die ich immer wieder gerne stelle: Gibt es etwas, was du ein Online-Magazin wie Time for Metal fragen wollen würdest, so wenn du jetzt mal gerade jemanden dran hast wie mich?
Ja, ich hab ja so ein bisschen auf eurer Website schon geschaut und mich mal informiert. Das macht, außer Podcast ist aber noch mehr, ne? Was macht ihr denn noch so? Wie breit fächert sich denn eure, das was ihr da macht?
Sehr breit. Also wir sind komplett im, gegründet von vor 10 Jahren, als mehrere sich zusammengefunden haben, Metalheads, die gedacht haben, naja gut, wir können das eigentlich auch selber. Wir haben vorher bei einem anderen Magazin gearbeitet und bei einem anderen Online-Radio gearbeitet, also wirklich so gemischt. Und haben gesagt, das, was die anderen können, das können wir besser. Und haben dann einfach mal drauf losgestartet. Ne? Sind einfach mit, ich glaube, mit 6 Leuten gestartet am Ende. Also, sagen wir, das wirkliche Anfangsteam waren, glaube ich, 6 Mann. Und daraus ist dann halt das Radio und das Online-Magazin entstanden. Und dann mit der Zeit ist irgendwann das Online-Radio hinten rübergefallen, weil wir gemerkt haben, durch Spotify und Co., also die wenigsten wirklich noch Online-Radios hören. Und jetzt sind wir nicht mehr zu überschauendes Online-Magazin im Bereich Metal, sind vor allem in, mit dem Fokus auf Deutschland und der Musik, die in Deutschland gespielt wird, nicht unbedingt nur deutsche Musiker, besuchen quasi alles Mögliche an Konzerten, Festivals, schreiben Berichte darüber, machen Fotos vor Ort, interviewen Musiker selber oder auch, Leute, die irgendwie in der Musikszene was zu tun und zu sagen haben. Also hatten zum Beispiel jetzt unabhängig von der Musik selber, auch jemanden schon mal im Interview, der einen Merchandise-Shop macht oder jemanden im Interview, der sein Geld damit verdient, weil er Business Suits für Rocker produziert, also so Hemden für Metalheads. Mhm. Also einfach mal so wirklich querfeld ein, so die gesamte ja. Metal- und Rocklandschaft. Und da sind wir auch genre-technisch nicht so ganz festgefahren. Also da heißt es nicht, ja, weil das jetzt ein Lied drin ist, was ein bisschen poppiger ist, dann machen wir es nicht. Sondern nee, wir sagen, wenn das bei uns durch den Filter durchkommt, den es natürlich geben muss bei der Menge an Einsendungen, die wir bekommen, dass wir dann auch gefühlt alle Genres machen, die irgendwie damit zu tun haben. Also sei es Rock, sei es Metal, sei es Death Metal, Thrash Metal, Melodic, was auch immer. Man kann überall Progressive und Melodic dranhängen, ne? Oder davor hängen.
Ja,
und dann schreiben wir natürlich Rezensionen, machen News und jetzt seit 2020 hier diesen Podcast. In unserem 10-jährigen haben wir uns entschieden, noch was Neues hinzuzupacken, diesen Podcast hier. Genau.
Ja, es ist nicht großartig, ne? Wie das ist auch die Sache, die ich eben gerade bei dieser Idee Metal als Musikerausbildung so toll finde. Es ist eben so wahnsinnig breit gefächert und zwar vom untersten an, von der Amateurband bis zur professionalisierten Business, ist da alles mit dabei. Die stilistische Vielfalt im Metal ist so großartig groß und wir haben so viele Anknüpfungspunkte eben gerade auch für die musikalische Ausbildung, dass eben da vom Tech Dev Jazz Mathcore bis hin zu Symphonic Avantgarde Bands mit Metal, da ist alles mit dabei und da kann man einfach aus dem Vollen schöpfen. Und gibt es eine großartige Musik als Metal?
Ich Gottes Willen.
Sage nein.
Die Frage ist schon fast Blasphemie.
Wer was anderes behauptet, liegt halt einfach falsch. Das muss man an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen. Fantastisch. Das heißt, es besteht also durchaus die Chance, dass wir, sobald wir endlich wieder schön auf den Bühnen stehen dürfen, dass wir uns auf dem Festival mal wieder, dass wir uns dann quasi mal tatsächlich irgendwie anrempeln und ein alkoholhaltiges
Kaltgetränk zu nehmen. Sowohl alkoholhaltig als auch nicht alkoholhaltig. Natürlich, ich bestehe sogar darauf.
Fantastisch. Lass uns das als Plan
umsetzen. Werde ich tun. Wäre ich eigentlich mit meinen Fragen soweit durch und freue mich wirklich, dass das heute geklappt hat. Ich hoffe, so an alle, die jetzt hier zuhören, sollte nebenbei noch eine Bohrmaschine zu hören sein, die ich nicht weggeschnitten bekommen habe, dann verzeiht mir, mein Nachbar ist leider sehr, sagen wir mal, renovierungswütig. aber unabhängig von allem, wir sind wieder in 2 Wochen hier, dann wahrscheinlich mit einem Themenroulette, zumindest steht so auf unserem Redaktionsplan fest, dann noch wieder mit einem Kollegen zusammen. Und dann folgen noch weitere Interviews, wir haben noch einige in der Pipeline. Da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Schaut einfach auf unserer Instagram-Seite vorbei, Leise war gestern. Auf leisewargestern.eu könnt ihr auch vorbeischauen. Da bekommt ihr die Möglichkeit, den Podcast sowohl bei Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, was auch immer, wo auch immer gerade Podcasts zu hören sind. Irgendwie sind wir überall. Und einfach da den gewünschten Link raussuchen und selber vielleicht verteilen. Wir würden uns freuen. Und fürs Themenroulette dürft ihr natürlich auch eigene Fragen, eigene Themen einwerfen. Also einfach auf timeformat.eu, oben rechts auf das WhatsApp-Symbol und eine Sprachnachricht schicken. Andersrum geht's natürlich auch bei Instagram und Co. Aber wem erzähle ich das? Super. Rob, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du dir heute dir die Zeit hier mit mir genommen hast. Und ja, auf dass wir uns auf einem Festival mal treffen, auf ein Bier.
Genau. Das machen wir auf alle Fälle. Vielen Dank für das Gespräch und Wacken Metal Academy!
Shoutout! Yeah. Bis denn! Ciao, ciao!